Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Es gibt immer wieder rätselhafte Orte in Wiesbaden, die sich dem Spaziergänger nicht sofort erschließen. Ein solcher Ort findet sich gleich neben dem Bühnenausgang des Staatstheaters. Dort erhebt sich mitten im Grünen ein großer Stein mit einem kleinen Bild des Heldentenors Andreas Schager. Weltesche steht auch noch drauf. Und in diesem Findling steckt ein Schwert. Spaziergänger mögen sich interessiert nach dem Grund dafür fragen. Opernfreunde wissen Bescheid. Das Ensemble verweist auf das Werk »Der Ring des Nibelungen« von Richard Wagner, der ja bekanntlich mal ein Jahr in Wiesbaden gewohnt hat. Genauer gesagt geht es um Siegfried. Eine Rolle, in der Andreas Schager in Wiesbaden oft bejubelt wurde, zuletzt im Mai. Aber da gab es auch noch eine Gala, eine Wagner-Gala, mit dem bemerkenswerten Titel Opera meets Nature. Oper trifft Natur. Darüber möchte man mehr wissen. Andreas Schager, während der Mai-Festspiele konnten Musikfreunde Sie im Staatstheater Wiesbaden sehen, nicht nur in Ihrer Rolle als Wagner-Sänger, sondern auch als Aktivist, der sein Publikum auffordert, lasst uns Millionen Bäume pflanzen. Erzählen Sie uns bitte die Geschichte, die diesem Aufruf vorausgegangen ist.
Das klingt sehr spektakulär. Also als Aktivist sehe ich mich überhaupt nicht. Vielleicht kurz zu meiner Vergangenheit. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, ja, und natürlich naturverbunden aufgewachsen. Also war viel im Wald, viel mit den Tieren unterwegs. Wir hatten Kühe zu Hause, Schafe, viele Katzen und alles, was man so hat auf einem Bauernhof. Ja. Und ja, dass es mich so in diese kulturelle, in die Hochkultur unter Anführungszeichen verschlägt, das war mir nicht in die Wiege gelegt. Aber meine Vergangenheit hat sich sehr, sehr positiv für genau dieses Genre, das ich jetzt mache, herausgestellt. Nämlich, wenn wir schon besprochen haben, Siegfried, Parsifal, das sind alles Naturburschen. Parsifal ist im Wald aufgewachsen, Siegfried ist im Wald aufgewachsen. Ja, er kennt nichts außer Tiere und seinen verhassten Ziehvater, den er hat. Ja. Parsifal kann sich nicht mal an etwas erinnern. Der weiß nicht mal, wie er heißt, der weiß nicht mal, wie seine Mutter heißt. Ja. Also das sind Personen, die ganz irgendwo naturverbunden, irgendwo ganz entfernt aufgewachsen sind und dann plötzlich quasi vom Himmel fallen und da sind. Ja. Und damit konnte ich mich immer sehr identifizieren. Also das vielleicht nur mal so als Vorgeschichte. Und was die Bäume betrifft, natürlich ist Umwelt und Umweltverschmutzung und alles, was damit zusammenhängt, ein ganz, ganz großes Thema gerade in allen Medien und überall. Und es wird auch sehr, sehr viel Panik gemacht, was ich absolut ablehne. Also ich bin nie ein Mensch, der wie ein Prophet hinausgeht und sagt, das muss jetzt geschehen, sonst wird alles untergehen oder keine Ahnung. Sondern ich bin in allem, was ich tue, ein Pragmatiker. Ja? Und diese Umweltproblematik hat natürlich auch in mir etwas ausgelöst und ich habe mich damit beschäftigt und bin dann auf einen Artikel der, das war die Süddeutsche Zeitung, gestoßen, wo auch sehr, sehr pragmatisch von Wissenschaftlern ausgeführt wurden, man müsste nur unter Anführungszeichen, ich weiß die Zahl gar nicht, meine immense Zahl, ein paar Milliarden Bäume pflanzen, dann wäre das CO2-Problem auf dieser Welt gelöst. Und das kam mir als Pragmat, sage ich mal, sehr, sehr nahe und auch aus meiner Vergangenheit, was ich gerade erzählt habe, also aus meiner ländlichen Vergangenheit. Es war mir klar, also Bäume wachsen, sie brauchen CO2 zum Wachsen, sie ziehen das CO2 aus der Atmosphäre, geben Sauerstoff ab. Das ist ein Wunder. Jeder einzelne Baum ist ein Wunder. Ja? Und wenn wir nur genügend davon pflanzen, dann ist die Welt einfach ein Stück weit schöner. Ja? Also jede Stadt, die sich erhitzt, wird durch Begrünung lebenswerter. Ja? Es ist wie eine natürliche Klimaanlage und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, um wie viel Grad das dann kühler wird und so. Und jeder Mensch kann sich ja auch selbst dabei ertappen. Also ein Spaziergang durch einen Wald ist einfach immer etwas Belebendes und immer etwas Großartiges. Und so habe ich unvorsichtigerweise, sage ich einmal, diesen Artikel auf Facebook gepostet. Und dann kam gleich ein begeisterter Anruf von einem ganz, ganz lieben Freund mittlerweile, dem Gießener Rechtsanwalt Thurgai Schmidt, der gesagt hat, das hat mich so inspiriert und wir machen was und wir machen eine Verein und wärst du dabei, Opera meets Nature und das heißt, dass wir von der Kultur etwas für die Natur zurückgeben, dass wir, und ich habe gesagt, ja, also bin überwältigt, natürlich mache ich sehr, sehr gerne mit. Und wir haben uns verständigt, dass wir einen Verein gründen, einen ganz, ganz kleinen Verein und Konzerte machen und mit dem Erlös Bäume pflanzen. Ja, das ist ganz, ganz einfach. Und ja, mittlerweile sind es, glaube ich, 60.000 Bäume und das ist ganz gut, ja.
Den Artikel haben Sie 2019 gelesen. Mhm. Der Verein wurde 2020 gegründet. Das sind jetzt also 4 Jahre. Mhm. Und das erste Konzert war ja in Laubach.
Ja.
Da war der freundliche Graf von Laubach, der Ländereien hat, Forstwirtschaft betreibt.
Genau.
Und der hatte Lust, Ihnen eine Fläche zur Verfügung zu stellen.
So ist es, genau.
Also das war der erste...
Der Startschuss, ich weiß gar nicht, ob das das erste Konzert war. Ich glaube, das erste Konzert, der Startschuss war tatsächlich in Wiesbaden. Ja, das war der Moment, als wir den ersten Baum gepflanzt haben. Das war diese, unter Anführungszeichen, Weltesche, also aus Walküre herausgenommen, der Name. Und der steht jetzt ganz in der Nähe vom Theater.
Neben dem Bühneneingang?
Genau, mit einem Stein, mit einem Schwert drinnen. Ursprünglich wollten wir natürlich das Schwert durch die Esche, aber das geht natürlich nicht. Und jetzt haben wir uns auf diese Version geeinigt, dass wir einen Stein hingeben und ein Schwert durchstecken lassen. Also mittlerweile ist das ein beliebtes Ausflugsziel der Wiesbadener und hat schon eine eigene Nummer und so. Man geht hin und kommt in manchen Quiz schon vor und solche Sachen. Das Schwert wurde auch schon mal gestohlen und so und es wurde wieder beschafft und ein neues Schwert wurde installiert und so. Also es bleibt im Gedächtnis der Menschen.
Außerdem ist dann noch ein Foto von Ihnen zu sehen.
Ja.
Und diese Esche, wo ist die? Direkt daneben?
Die ist direkt daneben, ganz direkt daneben. Es ist keine Esche, weil das würde man dort nicht pflanzen können, hat man uns gesagt. Es ist ein sogenannter Christusbaum. Ja, also es ist ein bisschen falsch, muss ich schon gestehen. Darum ist Weltesche auch unter Anführungszeichen als Zitat aus der Walküre.
Und das war dann wann?
Das muss 2019 gewesen sein.
2019?
Ja.
In Wiesbaden hat das Ganze begonnen?
Hat das Ganze begonnen, ganz genau.
Das ist ein bisschen bei uns untergegangen. Mhm. Es wurde auch gesprochen von einem Nibelungenwald, aber ich habe bisher noch keine weiteren Informationen. Wissen Sie, wo der Nibelungenwald sich befindet?
Nibelungenwald war natürlich auch so eine Idee. Wenn wir Bäume pflanzen, dann pflanzen wir doch einen Nibelungenwald, unter Anführungszeichen. Im Schloss von Laubach, also in diesem Forst, ja, wurde uns dann Grund zur Verfügung gestellt vom Graf Karl und wir haben dann begonnen, dort Bäume zu pflanzen. Also wir, ja, klingt jetzt toll, also ich habe einen oder zwei Bäume gepflanzt, den meisten haben die wunderbare Arbeit vom Forstbetrieb vom Graf gemacht. Ja.
Aber in Wiesbaden gibt es bislang nur den Stein?
Gibt es nur den Stein und den einen Baum.
Wenn man so ist das. Und soll es in Wiesbaden auch einen Nibelungenwald geben? Ist das geplant?
Ja, das liegt jetzt nicht in meiner Hand, muss ich sagen. Ja, also das sind auch oft städtepolitische Entscheidungen, ob man das möchte oder nicht. Ja, also wir sind glücklich, dass wir einen Stein und einen Baum in Wiesbaden haben.
Und Wiesbaden war jetzt wieder im Spiel, weil Sie das Konzert gegeben haben in den Maifestspielen.
Genau.
Also das war das zweite Mal, dass Sie hier das Thema unter die Leute gebracht haben.
Genau, das erste Mal war es eigentlich im sehr kleinen Rahmen, im wunderbaren Foyer des Stadttheaters. Und dort haben wir auch diesen Startschuss gegeben. Und dann haben wir versucht, wirklich jährlich ein, zwei, drei Veranstaltungen zu machen und haben sehr, sehr schnell auch wirklich gute Partner gefunden, auch aus der Wirtschaft. Da war das MET-Zentrum, VW hat sich sehr, sehr schnell angeschlossen an diese Idee und uns das Orchester zur Verfügung gestellt für ein Konzert. Und ja, so ist das Ganze sehr, sehr schnell gewachsen eigentlich. Also es ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Also 60.000 Bäume ist ein schönes Symbol. Es ändert noch nicht viel, aber es ist ein Beginn.
Aber manchmal sind ja Symbole sehr wichtig.
Finde ich auch. Deshalb auch der Stein in Wiesbaden mit dem Schwert drin.
Und deswegen auch unsere Sendung, die Ihre Initiative da gerne unterstützen möchte.
Wunderbar, ich
bedanke Wiesbaden, mich. Wie wir wissen, Wiesbaden ist eine grüne Stadt.
Ja.
Und da passt das ja natürlich genau. Haben Sie Resonanz bekommen hier vom Wiesbadener Publikum schon?
Ja, natürlich. Also alleine dieses große Galakonzert, das wir dann veranstaltet haben, das war natürlich eine große, große Resonanz aus Wiesbaden. Und es kamen ja viele Leute, die das angesehen haben und die halt dann mit ihrem Eintrittsgeld dann fleißig Bäume gepflanzt haben, sozusagen.
Sie haben gesagt 60.000.
Das war meine Information.
Und wo stehen die jetzt in Hessen?
Die stehen in diesem Forstgebiet von Graf von Laubach. Und ja, dort haben wir begonnen und dort werden wir auch weitermachen. Wir sind auch jetzt eine strategische Kooperation eingegangen mit dem Orchester des Wandels, so heißt das. Das ist ein Zusammenschluss aus vielen, vielen hochrangigsten Orchester in Deutschland. Also diese Verbindung haben wir jetzt aufgrund dieses Konzertes in Wiesbaden. Und die pflanzen ebenfalls Bäume. Also es geht da von der Kultur her ein großer Schub in diese Richtung. Ja? Und wie ich finde, ein sehr, sehr sympathischer Zug. Weil wir verhindern nichts, sondern wir versuchen aufzubauen. Und das ist mir persönlich immer das Liebere.
Ja, deswegen, um darauf zurückzukommen, habe ich gesagt, Aktivist in Anführungszeichen natürlich, weil Sie eine ganz andere Art von Aktivismus betreiben. Mhm. Das ist schön, dass Sie das jetzt so erklärt haben, denn so geht es auch. So,
ich hoffe, ja.
In diesem Sinne kann man auch Aktivist sein, aber ein Aktivist der ganz anderen Art.
Ja, ich glaube, der Jürgen Klopp, dieser berühmte deutsche Fußballtrainer, hat einen wunderbaren Satz mal gesagt, nämlich: Es gibt immer zwei Arten, die Mannschaft zu motivieren. Das eine ist durch die Angst vor der Niederlage. Oder die zweite Art zu motivieren ist durch die Freude des Sieges, also der positive Motivation. Und man sieht ja, wie erfolgreich er als Trainer ist. Warum soll das nicht auch in anderen Sachen funktionieren?
Ja? Jürgen Klopp wird ja nach Wiesbaden ziehen.
Ist Nein, Ihnen
das bekannt?
Wirklich?
Naja. Dann haben Sie vielleicht, wenn Sie das nächste Mal in Wiesbaden sind, irgendwann einen Mitstreiter für Ihr Projekt.
Wunderbar. Wunderbar.
Wie ist dann die Resonanz aus dem Kulturbereich?
Ja, sehr, sehr positiv. Also ein ausschließlich positiv. Ja, eindeutig ausschließlich positiv. Ganz, ganz viele Kollegen sagen mir ihre Hilfe zu und singen und möchten mitwirken oder dirigieren oder was auch immer. Oder es ist überwältigend. Also es ist wirklich eine große Freude da einfach, das zu unterstützen. Ja.
Und das heißt eben, ach guck mal, was der Schager so macht, das ist ja prima und das wollen wir unterstützen.
Ja, offensichtlich. Also ich hatte nicht vor, jetzt irgendwie einen Verein zu gründen oder irgendetwas, aber das kam dann alles auf mich zu und ich habe das sehr, sehr gerne angenommen. Und ich habe also mich jetzt mal als Figur da vorgestellt. Und ja, es funktioniert wunderbar. Also ich freue mich sehr darüber. Muss aber gestehen natürlich, dass ich mich jetzt natürlich mit fremden Federn schmücke, weil, wie gesagt, ich bin der bei den Konzerten singt, der das Programm zusammenstellt, der bei der Organisation hilft, der die Kollegen einlädt. Aber ich bin jetzt leider nicht der mit der Schaufel und draußen steht und die Bäume einpflanzt.
Naja, Arbeitsteilung.
Ja, sozusagen. Aber aus meiner Vergangenheit bin ich eher die zweite Seite gewohnt, nämlich anzupacken und so. Muss auch dazu sagen, also gerade wir Sänger, also die jetzt nicht fest an einem Haus sind, sondern weltweit gebucht werden. Also ich gehe jetzt einmal von mir aus. Ich habe einen gewaltigen CO2-Fußabdruck. Das heißt, ich kann gar nicht anders, nach Amerika kann ich nicht anders als mit dem Flugzeug gelangen. Und ich bin wahnsinnig viel auf Reisen, ich bin irrsinnig viel unterwegs, habe natürlich in Wien, wo meine Familie wohnt, natürlich haben wir dort eine Wohnung und dann muss ich auch überall, wo ich bin, halt im Hotel wohnen oder irgendwo. Das heißt, mein CO2-Fußabdruck ist sehr, sehr groß. Und darum ist dieses Bäumepflanzen ein bisschen etwas von zurückgeben wieder, ja. Ein bisschen etwas vom Gutmachen.
Und wie war das in Wiesbaden? Sind Sie dann zu Laufenberg gegangen und haben gesagt, ich möchte mal hier diese Gala machen? Wie wär's?
Im Prinzip ja. Muss ich wieder verweisen auf den wunderbaren Herrn Schmidt, der das alles organisatorisch natürlich fantastisch gemacht hat. Und das ging sehr, sehr, kam sehr, auf sehr, sehr gutes Echo. Herr Laufenberg hat natürlich sofort gesagt, ja, da machen wir mit und wir stellen das Orchester und den Raum zur Verfügung und so. Also wenn eine gute Idee ist, dann kommen sehr, sehr schnell die guten Geister auch zusammen und ermöglichen diese Idee. Und so war es auch bei diesem Konzert.
Haben Sie eine Zielvorstellung? Können Sie ein Ziel formulieren oder lassen Sie das eher offen? Mal sehen, was passiert, mal sehen, was wird.
Nein, kann man nicht. Also man kann hier definitiv kein Ziel vorgeben, wäre auch falsch, sondern das ist einfach ein Stein, der angestoßen wurde und ja, so weit er rollt, je weiter er rollt, umso besser ist es, sagen wir mal so.
Und setzen Sie auf Privatinitiative oder denken Sie auch, dass sich da regionale oder kommunale Verwaltungen dafür interessieren können?
Ich denke schon, ja, ich denke schon. Es ist ja sehr, sehr positiv behaftet, ja. Das Ganze. Und es passt ja auch sehr, sehr gut rein in Konzepte von ja, verschiedenen Firmen. Das ist fantastisch. Welcher Verein schmückt sich nicht gerne mit Nachhaltigkeit?
Ja. Ja, wunderbar. Und das ist genau auch die Frage der Zeit, die nach Antworten sucht. Also was ist das Richtige, was man heute tun muss? Und es hat natürlich einen sehr positiven Werbeeffekt. Die Frage ist, wie sind denn die Kommunen in der Pflicht? Damit haben Sie aber noch keine weiteren Erfahrungen,
oder? Noch nicht wirklich. Also ich muss auch gestehen, ich bin noch kein Politiker. Ja, also ich kann jetzt niemanden in die Pflicht nehmen, der das nicht will. Ja? Also wenn jemand sagt, das ist eine gute Idee, die unterstütze ich, dann nehmen wir die Unterstützung sehr, sehr gerne wahr, egal ob sie jetzt von großen Marken oder Firmen oder Autofirmen oder was auch immer kommt. Und wenn natürlich eine Kommune da ist, die sagt, das unterstützen wir, dann machen wir das. Wir pflanzen einen Nibelungenwald. Und sowas kann ich mir natürlich bei uns sehr, sehr gut vorstellen, dass wir diesen Nibelungenwald pflanzen, also wieder großer Wagner-Bezug. Und ja, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass alle, die da wirklich fast gratis mitgewirkt haben, dass alle natürlich Bäume gewidmet bekommen. Ja, also dann steht dann der Michael Volle Wotan-Baum, Wotan-Eiche neben der. Also, und das muss natürlich wachsen, das ist keine Frage. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht in der nächsten Generation, dass man gern durch diesen Wald gehen wird und dann diese Schilder sieht und die haben alle mitgemacht oder so.
Ja, ganz wunderbar. Ja. Ich nehme mal die Wiesbadener. Ja. Wenn es hier einen Nibelungenwald gäbe, der auf die Initiative von Andreas Schager, hier wohlbekannt, zurückgeht und seinem Kompagnon Thorbert Schmidt natürlich, dann würden ja viele Leute ihren Sonntagsspaziergang dann vielleicht in diesen Nibelungenwald unternehmen. Außerdem kann man das auch touristisch vermarkten.
Absolut, also da bin ich natürlich sehr offen dafür. Ja. Das müsste natürlich eine Region sein, wo man auch leicht hinkommt, ja, wo man nicht unbedingt ein Auto braucht, sondern wo man wirklich schön hinspazieren kann. Und dann müsste der Wald auch parkähnlich angelegt sein, sage ich mal. Ja. Aber eine wunderbare Idee, vielen Dank. Ja.
Und während wir über die wunderbare Idee, in Wiesbaden einen Nibelungenwald zu haben, ins Fantasieren geraten, hören wir Waldweben aus dem zweiten Aufzug von Siegfried. Richard Wagner hatte übrigens ein enges Verhältnis zum Wald. Viele Waldszenen und Waldassoziationen weisen in seinen Opern darauf hin. Waldhorn, Waldesrauschen, Vogelstimmen. Kunst und Natur finden sich zusammen. Andreas Schager, lassen Sie uns bitte nochmal zurück in Ihre Kindheit gehen. Sie sind in und mit der Natur aufgewachsen, davon haben Sie ja schon erzählt. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, und zwar vor Ihrem ersten Auftritt 2017 als Siegfried in Wiesbaden. Da habe ich gegoogelt, Andreas Schager, wer ist er? Da haben Sie, so habe ich das in Erinnerung, als Kind Stimmbildung in der Natur betrieben. Sie haben den Kühen und den Bergen in Ihrer Heimat kräftig vorgesungen. Ist das so gewesen? Ich habe diesen Artikel nicht mehr gefunden, aber er hat mich damals so beeindruckt, weil ich so gleich Bilder hatte. Der kleine Junge, der steht da in den Bergen und singt die Berge an oder er singt die Kühe an. Ist das so gewesen oder ist das eine falsche Erinnerung?
Es ist fast richtig, aber ich glaube, der eine Punkt, also mit den Kühen, das war tatsächlich so. Also ich hatte natürlich als kleines Kind 3-4 Jahre immer Angst vor diesen großen Kühen. Ja. Und die wurden aber dann immer rausgelassen im Frühjahr und sind dann auf der Weide gewesen. Und mein Vater hat dann 2-mal am Tag diese Kühe wieder gerufen. Und also er ging dann zum Zaun und hat mit einer unglaublich sonoren Stimme einfach einen Ton gerufen und die Kühe kamen alle wie hypnotisch an. Also der musste da nicht raus und die Kühe eintreiben, sondern der hat einfach einen Ton gerufen und die Kühe kamen einfach. Ja. Und ich habe natürlich als kleines Kind versucht, das nachzumachen, was mir absolut nicht gelungen ist. Aber das war keine bewusste Stimmbildung, aber das war wahrscheinlich das erste Mal, wo ich mich bewusst damit beschäftigt habe, dass man Töne produzieren kann, überhaupt solche. Ja? Und das war schon fantastisch für mich. Ja? Also das ist sehr in Erinnerung geblieben. Und das Zweite ist tatsächlich so, also wenn ich weiß, als ich mich für meinen ersten Parsifal in Berlin vorbereitet habe, bei Daniel Barenboim, ich glaube 2016 war das, dann bin ich fast jeden Tag so in den niederösterreichischen Voralpen spazieren gegangen, mehrere Stunden, und dann hat man einen fantastischen Ausblick. Und also ich habe mich dann oft irgendwo hingestellt und einfach fokussiert auf den anderen Berggipfel und versucht, manche Phrasen oder so dorthin zu projizieren. Einfach vom Gedanken her. Also nicht, dass man jetzt nur für sich singt oder so, sondern dass man wirklich hinaus singt, dass man das sendet. Singen ist ja nichts anderes als ein Senden von Emotionen. Und genau das habe ich also in einer Größe natürlich versucht. Und was gibt es Größeres, als auf einem Berggipfel zu stehen und in das Panorama zu schauen und in quasi den nächsten Berggipfel erreichen zu wollen, vom Gedanken her. Und das half mir immer, also im Theater, wenn ich da stehe und die letzte Reihe erreichen möchte, dann habe ich sehr, sehr oft auch genau dieses Bild vor Augen, dass ich einfach sage, ja, ich sende hinaus.
Es gibt noch eine Geschichte, die ich gelesen habe, dass Sie in den Wiesen spazieren gegangen sind, auch in Ihrer Heimat, und Kopfhörer aufgehabt haben und auch ein bisschen geübt, ein bisschen gesungen.
Tatsächlich, ja. Also das
Sie
war
wissen,
auch,
was ich meine. Ja, richtig, erzählen richtig. Sie bitte, lieber.
Das war alles, das war damals auch, als ich diesen Parsifal einstudiert habe. Und genauso wie Sie es gerade geschildert haben, ich hatte so Kopfhörer auf und bin so spazieren gegangen und habe vor mich hingesungen und die Phrasen auch nachgesungen, die ich dann von verschiedenen Sängern natürlich gehört habe. Und das habe ich so über eine gute Stunde gemacht. Ja. Und als ich mich dann einmal umgedreht habe, als ich über eine Weide gegangen bin, wirklich in einer Reihe, 12 Kühe einfach hinter mir hergegangen. Das war dann schon sehr lustig, das Ganze. Ohne, ich habe es aber vorher nicht gemerkt. Ja. Also so waren meine ersten Zuhörer, die waren bei meiner Premiere Parsifal dabei sozusagen.
Und diese Kühe waren aber still oder haben sie mal Mu gebrüllt?
Nein, sie waren komplett still. Also die waren wirklich hypnotisiert und in einer Reihe sind die da hinter mir hergetrabt. Ja. Wahrscheinlich waren die es genauso gewohnt wie die Geschichte, die ich mit meinem Vater erzählt habe, dass wenn jemand so einen den richtigen Ton singt, dass die einfach kommen. Die glauben, die haben sicher geglaubt, sie kriegen jetzt Futter oder werden gemolken oder so.
Nein, wir wollen uns mal vorstellen, dass Sie sehr angetan waren. Natürlich. Und gesagt haben, der singt ja Wagner und sich erinnert haben, dass in Ihrer Verwandtschaft ja auch Kühe Namen hatten, und zwar Wagner-Namen.
Sie sind wahnsinnig gut vorbereitet, ja.
Also, ja, ich wollte mir gerne diese Geschichten von Ihnen erzählen lassen, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ja sehr interessiert.
Ja, das sind einfach sehr liebe und reizvolle Geschichten, auch aus meiner Kindheit. Also es war immer so, wenn ein Kälbchen zur Welt kam, dann kam immer der Tierarzt und wenn... Und das Kälbchen, das zur Welt kam, musste natürlich sofort einen Namen bekommen. Ja? Und unsere Kühe im Stall hatten sehr eigenartige Namen, die halt sehr, sehr oft der Tierarzt gegeben hat. Dr. Zimmer an dieser Stelle aus Heinfeld. Und also die Kühe hießen Freier, Fricker. Ich habe nichts dabei gedacht. Ja? Wenn man dachte, eigenartig, kennen diese Namen nicht, aber ja, sind halt wahrscheinlich Namen, typische Namen für Kühe oder so. Ja. Nur als ich dann über 30 Jahre später meinen ersten Ring in Halle einstudiert habe, in der Walküre, und dann bin ich exakt auf diese Namen wieder gestoßen. Also dann ist es mir gekommen, dass unser Tierarzt höchstwahrscheinlich ein Wagnerianer gewesen war, und der hat also aus dem vollen geschöpft aus der Walküre und hat unsere Kühe nach den Walküren benannt. Also ich war schon sehr, sehr früh beeinflusst, ohne es zu wissen.
Unbedingt. Wie sind Sie denn zur Klassik gekommen? Also Sie haben ja ein paar Jahre Operette gesungen. Mhm. Sie haben ein breites Repertoire, aber es geht jetzt um Wagner. Mhm. Sie sind vielen Leuten bekannt als Wagner-Sänger.
Ja. Ja.
Die Sie auch erlebt haben, also gerade in Wiesbaden, unglaublich. Sie haben auch während der Pandemie Wagner gesungen. Ich glaube, zwei Veranstaltungen gab es in der Zeit. Jetzt singen Sie wieder den Ring. Mhm. Also erzählen Sie, wie Sie zu Wagner gekommen sind. War das irgendwann mal ein Erweckungserlebnis auch, das viele haben mit Wagner? Oder ist das für einen Sänger ganz normal, irgendwann er hört, was es gibt, und ist es völlig klar, Wagner ist eben, wie soll ich das sagen?
Eine Station,
eine Station.
Ja. Nein, also das war bei mir nicht so. Also Sie haben schon angedeutet, also ich war lange Jahre lang, also über 10 Jahre lang, ausschließlich Operettensänger. Und bin da in Tourbussen durch Deutschland, Niederlande, Belgien gefahren und von Haus zu Haus und habe dort meinen Zigeunerbaron, meinen Gräfin Maritza und all diese Chartersfürstin, all diese wunderbaren Operetten durfte ich da im Tourbus sozusagen mit einer Crew, die da immer so mitgefahren ist, jeden Tag, manchmal sogar mit Doppelvorstellung, zum Besten geben. Ja. Das war mein Leben und ich dachte, ja, wunderbar, also mir hat es immer gefallen. Ich habe nicht nach höherem, unter Anführungszeichen, gestrebt. Dass diese Zeit für mich im Nachhinein betrachtet eine unglaublich wertvolle Zeit war, denn durch dieses unglaublich viele singen, auch ein bisschen abseits des Mainstreams, sage ich einmal, ja, habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt, und der beste Lehrmeister für jeden Sänger ist die Bühne.
Also da konnte ich mich ja viel, viel mehr ausprobieren, wie wenn ich sofort begonnen hätte in der Staatsoper Wien mit kleinen Rollen oder so. Dann gehst du auf die Bühne, singst du zwei Sätze, gehst wieder runter. Also da kann man nicht viel machen. Ja? Aber so hatte ich irgendwie große Rollen, ja? und bin da von Haus zu Haus getingelt. Und da waren oft kleine Opernhäuser dabei, kleine Theater, oft mal große und schöne. Aber egal, man hat überall mit diesen neuen Gegebenheiten, hat man sich wieder anpassen müssen und hat dann wieder das Beste draus gemacht. Und da hatte ich wirklich Gelegenheit, über Jahre meine Kondition und meine Stamina aufzubauen. Und ja, und das, dann bin ich eigentlich direkt von Operette zu Wagner gekommen. Und das hatte auch nicht den Grund, dass ich das Ziel bewusst verfolgt habe und gesagt, das will ich und jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt mache ich es, sondern es war eher unspektakulär. Ein Dirigent der Tiroler Festspiele in Erl, der Gustav Kuhn, hat mich gehört und hat zu mir dann gesagt, ob ich nicht bei ihm den David in Meistersinger singen möchte. Und ich kannte weder die Meistersinger noch kannte ich David. Ja? Und aber natürlich wusste ich, okay, das ist ein schönes Festival, da bietet mir wie jemand einen Job an. Natürlich mache ich es, ja? Also keine Frage. Und dann habe ich begonnen, diesen David zu studieren. Und bin dann sehr, sehr schnell draufgekommen, dass mir diese Musik wahnsinnig liegt. Es war genauso spielerisch auf der Bühne wie die Operette. Und David ist es so eine Spielrolle, wenn man möchte, aber mit ziemlich heldischen Tönen und mit natürlich dem großen Wagner-Orchester immer unter sich. Und ich habe das genauso gelernt, wie ich alles andere gelernt habe, also mit Aufnahmen und habe mir dann Aufnahmen angehört von dem und mit dem mitgelernt und so. Und ja, so habe ich dann meine erste Wagner-Rolle gesungen. Und bin sehr, sehr schnell draufgekommen, dass Wagner ein unglaublich toller Komponist für die Stimme war. Also, dass er alles sehr, sehr aufs Wort komponiert hat, dass das nichts unlogisch ist, sondern dass er zuerst ein Dichter war und dann ein Komponist. Ja? Also, er hat zuerst den Text, hatte zuerst den Text und auf diesen Text hat er die Musik gelegt und nicht umgekehrt. Und das war wunderbar natürlich mit seiner Orchestrierung. Ich meine, Wagner klingt oft unglaublich gewaltig. Ja, da kommen Orchestermassen daher. Aber er hat das so geschickt orchestriert und so geschickt komponiert, dass man sich mit der Stimme nie wehtut. Also mir ist es so gegangen, dass es einfach gepasst hat. Ja. Und war toll, war ein guter Erfolg, also das in Erl, das meine ersten Wagner gesungen. Und ja, dann bin ich halt zu Vorsinger gegangen, wollte ich halt den Wagner auch woanders präsentieren. Zuerst, ich weiß, da gab es einige Theater, ich will dann auch keinen Namen nennen, da wurde ich dann eher ausgelacht, ja, weil dann kam ich hin und dann natürlich schauen die zuerst einmal auf den Lebenslauf und sehen, aha, der hat jetzt irgendwie 10 Jahre Operette gesungen, was will er jetzt? Der will jetzt Florestan singen?
Vermessen?
Ja, das war vermessen offensichtlich von mir. Und ja, ich habe dann meinen Max in Freischütz oder Florestan-Arie vorgesungen und ich habe dagegen eine Wand gesungen. Also da hätte ich singen können, damals wie der junge René Koller, und hätte keine Chance gehabt, weil einfach in den Köpfen von sehr, sehr vielen Menschen drinnen war, Operette, und das passt halt überhaupt nicht zusammen. Ja? Also dieses Schubladendenken. Und dann gab es Gott sei Dank wunderbare Musiker, die genau dieses Schubladendenken nicht hatten und die halt deswegen auch so große Musiker geworden sind. Also ich spreche jetzt von Daniel Barenboim, der mich dann gehört hat und der einfach nur begeistert war und mir dann sofort gesagt hat, du bist mein neuer Parsifal, du bist mein neuer Tristan. Also, und ja, das war dann natürlich der Türöffner für mich, für diese große Opernwelt, sage ich mal. Also raus aus dem Operettentourbus, rein in die große Opernwelt. Und die Tür hat mir Daniel Barenboim aufgemacht.
Mittlerweile stehen die Opernbühnen dieser Welt dem Heldentenor weit offen. Weil er in Wiesbaden als Siegfried so großen Eindruck gemacht hat, bleiben wir bei dem Thema und hören Wagner. Einen Ausschnitt aus der symphonischen Dichtung Siegfried-Idyll. Richard Wagner hat ja nun das Gesamtkunstwerk im Sinn gehabt. Sie haben gerade erwähnt die Texte, die er selbst geschrieben hat. Wie sind Sie damit umgegangen? Weil ich mich das auch oft gefragt habe, was den Sängern da zugemutet wird, was sie da lernen müssen.
Sie müssen sehr, sehr viel lernen und vor allem auch manchmal die dreifache Länge einer Verdi-Oper, sage ich mal. Ja. Aber ich bin ja nie isoliert von den Texten ausgegangen. Ich habe immer die Texte gemeinsam mit der Musik einstudiert. Und dann beschäftigt man sich natürlich eingehender mit dem Text, mit der Entstehungsgeschichte des Textes und mit dem, was der Komponist auch aussagen möchte. Ja, das ist ja, Siegfried ist zwar ein bedeutender Teil, aber trotzdem nur ein kleiner Teil des Ringes. Also das ist eine riesen Mythologie, die da dahinter steckt, der Ring des Nibelungen. Und das ist natürlich ein Gesamtkunstwerk, wie Sie es schon angesprochen haben. Ja? Und Siegfried steht zum Schluss da als quasi die Hoffnung der Welt, die Hoffnung, dass mit Siegfried die Welt eine andere Richtung nehmen kann und dass die Menschheit letztendlich eine andere Richtung nehmen kann. Was leider nicht geglückt ist, aber zumindest war die Hoffnung da. Ja? Also, dass dieses korrupte, diese Gesellschaft, diese Gibichum-Gesellschaft, sage ich mal, dieses Berechnende, der Hagen, der nur für seinen eigenen Vorteil da ist, und dann, oder Mime, der versucht irgendwie an Macht und Geld zu kommen, oder Alberich, oder wie die Personen halt alle heißen, dass alles über den Haufen geworfen wird durch den, ich nenne es einmal so, edlen Wilden, ja, der rein ist im Herzen, der nicht korrumpiert wurde durch die Gesellschaft, der hatte gar keine Möglichkeit, weil er ja gar keine anderen Menschen kannte und der einfach rein ist und sein Wissen nicht aus Büchern hat, sondern ähnlich wie Parsifal sein Wissen aus Mitleid hat. Und es ist eine interessante philosophische Frage, wie würde die Welt aussehen, wenn die Menschen Empathie haben, wenn Empathie das oberste Gebot ist. Ja? Würde es dann Kriege geben? Ich denke nicht. Weil wenn jeder den anderen ins Zentrum seines Denkens und seines Handels setzt, dann würde es automatisch eigentlich ein Paradies auf Erden geben. Anders geht es gar nicht. Und ich glaube, das war der Gedanke, den Wagner mit Parsifal und auch mit Siegfried, auch mit Meistersing, mit Stolzing, das ist ja auch so einer, der von außen kommt und die Regeln quasi bricht, weil er sie gar nicht kennt, aber trotzdem besser ist. Und also ganz, ganz oft kommt dieses Symbol in seinen Heldenfiguren vor.
Als Sie in Wiesbaden den Siegfried das erste Mal gesungen haben, das war 2017.
Ja, sowas, ja.
In der Laufenberg-Inszenierung, also Laufenberg hat Sie so inszeniert als jungen Wilden und hat damit etwas getan, also was für mich jedenfalls, die ich Siegfried noch nicht gesehen hatte und gehört hatte, etwas völlig Neues mir gezeigt und anderen im Publikum, denen es ähnlich ging, auch eben gegen das Klischee vom Siegfried als jungen, blond gelockten, strahlenden Helden, sondern eine ganz andere Figur. Und das war, ich empfand das als genial. Und deswegen haben Sie mich so beeindruckt, Herr Schager, weil Sie das genau so gesungen haben.
Ja, es ging nicht anders. Und wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und Sie haben mir wirklich eine große Freude gemacht, indem Sie mir gesagt haben, dass Sie bis zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht so viel mit Wagner am Hut hatten, sag ich mal. Ja? Und dass Sie da quasi mit diesem Siegfried auch ein Erweckungserlebnis hatten in diese Richtung.
Ich habe mich outen müssen.
Ja, großartig.
Ich habe mich aber dann gefragt und habe mich das auch öfter gefragt in anderen Fällen, wie ist das? Also wenn Sie jetzt in einer solchen Inszenierung den Siegfried so singen als jungen Wilden und Sie singen ihn wieder mit einem anderen Regisseur oder Regisseurin, die ein anderes Konzept hat, was bedeutet das denn für die Sänger? Ich stelle mir das schwierig vor. Wenn Sie sich zum Beispiel als junger Wilder wohlgefühlt haben und von Ihnen wird etwas ganz anderes dann verlangt.
Ja, deswegen probt man auch viele, viele Wochen und Monate im Vorfeld, um das auf die Bühne zu stellen, so wie es der Regisseur sich denkt, sagen wir mal so. Ja.
Und wenn Sie das nicht so gut finden?
Naja, dann bleibt einem eigentlich nur zu sagen, mache ich nicht. Ja. Aber ich habe natürlich auch das Glück, wirklich mit tollen Regisseuren zu arbeiten und ich möchte jetzt in diesem hier wieder eine Lanze für den scheidenden Intendanten Uwe Laufenberg brechen, der ein unfassbares Wissen hat, das ist mal das eine, und das zweite eine große Demut zuallererst vor der Musik und natürlich vor dem Libretto. Also er hat sehr, sehr oft Stücke in die Jetztzeit gesetzt. Ja, keine Frage. Kann man ja alles machen. Aber er hat nie vergessen, die Geschichte dabei zu erzählen. Und das ist das Entscheidende. Also es gibt ja junge Wilde, hat es im 12. Jahrhundert gegeben, wo Siegfried offensichtlich spielen sollte eigentlich. Ja. Genauso gibt es die jetzt und sie wird es auch in der Zukunft geben. Ja. Aber wenn ein Regisseur diese Demut hat vor dieser Geschichte, dann darf er die natürlich erzählen, wann er sie möchte und in welcher Zeit er sie möchte. Und das ist in diesem Ring in Wiesbaden ja wunderbar gelungen. Also und ich finde den Ring deswegen so toll, weil er hat eine ganz moderne Erzählung genommen, nämlich der Siegfried, der so ein bisschen ein Nerd ist und so in seinem Computer-Laptop versunken ist und da also ganz, ganz tolle Aufgaben löst. Dieser Kampf gegen den Riesen Fafner ist in Wahrheit ein riesengroßes Computerspiel, das er da mit seinem Laserschwert macht und er besiegt da diesen Computerdrachen. Ja. Und ich meine, das hat ja jetzt alles ganz traurige Aktualität wieder erfahren. Also wenn wir zu dem aktuellen Krieg blicken zwischen Russland und der Ukraine, dann wird ja der sehr, sehr oft am Schreibtisch geführt, also am Schreibtisch in Anführungszeichen, aber mit Drohnen, ja, oder das, also für, ich denke mir oft, das muss für viele quasi fast wie ein irreales Computerspiel sein. Ich meine, ich weiß ja, aber ich stelle mir das so vor, die sitzen da auch so vor ihrem Computer und sehen da die Drohne von oben, sehen irgendwo einen Bunk, das ist ein Panzer und da lassen sie die Drohne runterkrachen und aber da sitzen ja Menschen drinnen, das vergisst man dann so oft. Ja. Und deswegen hat auch diese Inszenierung eine ganz, ganz große Aktualität. Ja. Und er ist als erster diesen Schritt gegangen und ich finde das wunderbar. Und er hat die Geschichte wirklich erzählt. Und mit tollen Ideen auf der Bühne. Und ja, ich finde es großartig, ich mag es.
Es gibt ja noch einige Wagner-Figuren, die Sie noch nicht gesungen haben? Freuen Sie sich darauf? Worauf freuen Sie sich?
Also es gibt tatsächlich, glaube ich, nur mehr, die für mich in Frage kommen, zwei
Figuren, die ich noch nicht gesungen habe. Zwar schon oft angeboten, aber das ist sich noch nicht ausgegangen. Das eine ist der Stolzing, ein Meistersinger. Und das zweite ist der Loge. Und ja, also dann habe ich, glaube ich, wirklich alle gesungen.
Und Stolzing und Loge, sagen Sie gerade noch was dazu? Was wäre das Reizvolle daran?
Ja, Stolzing ist natürlich eine sehr, sehr frühe, sehr früher Wagner, also noch sehr auch in der Tradition der italienischen Oper. Und also fantastische Figur. Wir haben sie schon ganz, ganz kurz angerissen. Es ist auch jemand, der von außen herkommt und diese eingefahrene Gesellschaft aufrüttelt, indem er etwas Neues macht. Ja. Und dadurch, dass er etwas Neues macht und das, was er macht, sehr, sehr gut ist. Er ist einfach der beste Sänger, der beste Meister. Ja. Der sich halt nicht an diese überlieferten Regeln hält, macht er nicht, ja, sondern er macht das so, wie er sich das denkt. Stoßt er auf großen Widerstand. Und diese Geschichte, es kommt jemand von außen, macht etwas Neues und ist quasi dann die neue Hoffnung für den Aufbruch der Gesellschaft, das findet sich bei Wagner, wie gesagt, ganz, ganz oft. Ob das Parsifal ist, Tristan weniger, aber der Ring natürlich, Siegfried und absolut natürlich der Stolzing. Ja.
Und Loge?
Ja, Loge ist eine fantastische Figur, also der Strippenzieher, das ist ganz was Großartiges. Jetzt nicht so der große Held, sondern das geht dann also in Richtung perfider Charaktertenor, sage ich einmal, aber fantastisch, also wirklich ganz, 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 ganz eine fantastische Figur einfach, ja. Fast ein bisschen von der Cleverness her, auch manipulativ und alles, also er ist gar kein glänzender Held, sondern eher so eine dubiose Gestalt, sage ich einmal, aber reizt mich natürlich auch sehr, ja.
Andreas Schager, vielen Dank.
Ach, sehr gerne. Schon vorbei die Stunde, oder?
Schon vorbei. Ja,
das gibt's doch nicht.
Und das war's für heute. Das Gespräch mit Andreas Schager können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Am Theater ist die Ära Laufenberg mit dieser Spielzeit beendet. Nach den Ferien übernehmen die beiden Intendantinnen Dorothea Hartmann und Beate Heine, die Sie dann in der Blauen Stunde im September hören können. Und aus dem Forstamt Wiesbaden ist jetzt zu hören, dass es einen Nibelungenwald tatsächlich gibt im Revier Platte. Was Genaues wissen wir nicht. Aber 2025 ist Wiesbaden Waldgebiet des Jahres und im Zuge dessen passiert vielleicht auch etwas in Sachen Nibelungenwald. Drücken wir mal die Daumen. Und dann sehen seine Fans Andreas Schager hoffentlich in Wiesbaden wieder. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem bekannten Walkürenritt, allerdings in einer weniger bekannten Fassung von Hurricane.